Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte uns heute zuerst den Predigttext vorlesen. Er steht geschrieben in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. An einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen dort zusammengekommen. Da stand Petrus auf und sagte: Liebe Brüder und Schwestern, die Voraussage der Heiligen Schrift über Judas, der Jesus an seine Feinde verriet, musste sich erfüllen. Es ist so gekommen, wie es der Heilige Geist durch David vorhergesagt hat. Judas gehörte zu uns. Auch ihn hatte Jesus zu seinem Dienst berufen. Judas wurde später zum Verräter. Von dem Geld, das er dafür bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Aber er fand ein schreckliches Ende. Kopfüber stürzte er zu Tode, sein Körper wurde zerschmettert, sodass die Eingeweide heraustraten. Davon hat jeder in Jerusalem erfahren und deshalb nennt man diesen Acker auf Aramäisch Hakel Damach, das heißt Blutacker. Petrus fuhr fort: Die Voraussage, die ich meine, steht im Buch der Psalmen. Sein Besitz wird veröden und niemand wird darin wohnen. An einer anderen Stelle heißt es: Seine Stellung soll ein anderer bekommen. Deshalb muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Mann sein, der die ganze Zeit dabei war, als Jesus der Herr mit uns durch das Land zog. Angefangen von dem Tag, an dem Jesus von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Daraufhin schlugen sie zwei Männer vor: Josef Barsabbas, genannt Justus, und Matthias. Dann beteten sie alle: Herr, du kennst jeden Menschen ganz genau. Zeig uns, welcher von diesen beiden nach deinem Willen den Dienst und das Apostelamt von Judas übernehmen soll. Denn Judas hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Er ist jetzt an dem Platz, der ihm zukommt. Danach losten sie und das Los fiel auf Matthias. Seit dieser Zeit gehörte er zum Kreis der 12 Apostel. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Wir haben uns gedacht, mein Kollege Pfarrer Michael Slamal und ich, dass wir heute und an den kommenden zwei Sonntagen uns mit dem Thema KV-Wahl oder Wahlen generell in den Predigten beschäftigen. Und heute geht es um die Frage ausgelost oder berufen, um Matthias und später dann noch um Paulus, von dem wir ja schon in der Schriftlesung gehört haben. Liebe Gemeinde, wir haben gerade den Text gehört. Ich finde, das ist ein dickes Ding. Da wird der Nachfolger für Judas gesucht und es werden auch zwei geeignete Kandidaten gefunden. Und dann wird nicht einmal demokratisch gewählt. Ich meine, da waren 120 Leute anwesend, sondern es wird das Los geworfen. Da ist man ja eigentlich fein raus, oder? Zumindest kann man hinterher niemanden so einfach die Schuld in die Schuhe schieben für die Wahl, wenn irgendwas schief geht und man hinterher das Gefühl bekommt, man hätte die falsche Wahl getroffen. Das ist ja im Nachgang von Wahlen häufig so, dass man dann gegeneinander kämpft oder so Schuldzuweisungen macht. Aber das fällt bei einer Auslosung weg. Denn das kann man ja nicht so richtig beeinflussen, wie das losfällt. Da hat dann höchstens Gott noch ein bisschen Spielraum zu handeln und einzugreifen. Denn, wie heißt es so schön im Buch der Sprüche, Kapitel 16, der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr es will. Gott wird dann also die Verantwortung für die Entscheidung übertragen, die man selbst vielleicht so nicht treffen wollte. So eine Losentscheidung war in Israel gar nicht so ungewöhnlich. Es wird uns zwar auch nicht so oft in der Bibel davon berichtet, aber es gibt schon ein paar Stellen. Zum Beispiel im dritten Buch Mose im 16. Kapitel wird davon berichtet, wie der Priester auch das Los werfen soll, wenn er zwei Böcke zur Auswahl hat für das Sündopfer. Und das Los entscheidet dann, welcher Bock für das Sündopfer geeignet ist. Ansonsten gibt es nicht so viele Stellen. Und ich muss gestehen, ich finde dieses Auslosen oder Loswerfen auch etwas fragwürdig. Wobei, ich denke, uns ist das allen ziemlich vertraut, Gott vor so eine ja, Auswahl zu stellen, dass er dann sozusagen die Entscheidung für uns treffen soll. Und ich denke sogar Menschen nicht im religiösen Bereich, also die nicht gläubig sind, die tendieren auch dazu, das Schicksal auf den Plan zu rufen, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht. Und anstatt dann selber die Entscheidung zu treffen, wirft man eben das los und legt, ich sage jetzt mal, dem Schicksal zwei Entscheidungsmöglichkeiten vor. Und dann schaut man, wie das Schicksal oder der Zufall die Sache entscheidet. Aber eben auch in religiösen Kreisen ist das sehr verbreitet. Ich denke, viele von uns kennen die Geschichte, und wer sie nicht kennt, ich denke, es ist wert, die nachzulesen im Buch der Richter. Die Geschichte von Gideon, der sich nicht sicher war, ob er in den Krieg ziehen soll, in den Kampf ziehen soll, ob Gott an seiner Seite ist und ihn unterstützt und seinen Segen darauf legt. Und wir hören von Gideon, wie er Gott auch vor solch eine Auswahlmöglichkeit gestellt hat. Und zwar hat er über Nacht ein Vlies auf der Tenne, also im Freien, ausgelegt und hat zu Gott gesagt, wenn das Vlies am nächsten Morgen vom Tau noch feucht ist, aber drumherum alles trocken, dann ist das das Zeichen dafür, dass wir in den Krieg ziehen sollen. Und wenn das eben nicht so ist, dann sollte man nicht in den Krieg ziehen. Gideon hat zwar ein positives Zeichen bekommen, aber er hat Gott dann immer noch mal auf die Probe gestellt. Das zeigt, es ist eine schwierige Art und Weise, so zu einer Entscheidung zu kommen. Ich denke, wenn wir Gott so um eine Entscheidung bitten, indem wir das loswerfen oder indem wir ihm zwei Möglichkeiten vorstellen oder auch nur eine und entweder sie trifft ein oder nicht, dann hat das doch auch ganz oft etwas mit unserer Angst davor zu tun, selbst eine Entscheidung zu treffen, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und wir fürchten uns vielleicht auch davor, Gott konkret um seine Meinung zu bitten, weil wir nicht darauf vertrauen, dass wir diese Stimme dann auch wirklich hören können. Ich denke auch, dass der Vers aus Sprüche 16 nicht bedeutet, dass wir immer jetzt das Los werfen sollen und Gott dann entscheidet, wie das Los oder was geschehen soll. Das macht Gott sowieso am Ende, egal wie das Los gefallen ist, weil Gott souverän ist und allmächtig. Ganz ehrlich, wenn wir Gott nur zwei oder gar nur eine Möglichkeit hinlegen, sozusagen das Los oder um ein Zeichen bitten, dann schränken wir Gott in seinen Handlungsmöglichkeiten doch total ein, als ob Gott nicht noch einen dritten oder vierten oder fünften Weg haben könnte, um zu handeln. Und darum ist die Wahl, wo Menschen für ein bestimmtes Amt gewählt werden, auch immer nur ein begrenztes Handeln im menschlichen Sinne. Es ist wichtig und es ist gut, dass wir Menschen für ein bestimmtes Amt wählen dürfen. Das ist gar keine Frage. Und es ist auch gut, dass wir demokratisch wählen dürfen, also dass ja, wir das Recht haben, wählen gehen zu können. Und dennoch bleibt so eine menschliche Wahl immer in einem begrenzten Rahmen. Wir sind abhängig von den Kandidaten, die aufgestellt wurden. Aber wenn Gott will, dann kann er jemanden, der eine Wahl verloren hat oder der gar nicht erst als Kandidat aufgestellt wurde, auch in eine besondere Aufgabe mit viel Verantwortung rufen. Gott ist souverän. Nur weil wir am 13. Juni 10 Kandidaten wählen, heißt das nicht, dass dadurch allein Gottes Wille geschieht und Weichen gestellt werden. Ihr dürft gerne beten, bevor ihr wählt. Das ist total in Ordnung, gut und richtig. Aber es ist nicht der Weisheitsletzter Schluss. Gottes Wille geschieht auch unabhängig davon und er geschieht dort, immer dort, wo Menschen Gott vertrauen, unabhängig von einem bestimmten Amt. Gottes Wille geschieht dort, wo Menschen sich ihm hingeben und bereit sind, seinen Willen zu tun, egal ob sie gewählt sind oder ausgelost oder auch wenn sie gar nicht in die engere Auswahl gekommen sind. Darum lautet meine erste These: Der Mensch wählt, aber Gott beruft, wen er will und wann er will und wie er will. Menschen sind immer von den Kandidaten abhängig oder eben von den zwei Losmöglichkeiten. Gott aber hat immer alle Möglichkeiten zur Verfügung, Menschen zu berufen. Gott war zum Beispiel auch souverän, Judas in den Kreis der Jünger zu berufen. Durch Jesus natürlich. Jesus hat die Menschen berufen. Er war souverän, Judas zu berufen und er war souverän, ihn auch wieder zu verwerfen. Nur weil du einmal für ein Amt gewählt bist, heißt das nicht, dass du nicht auch aus dieser Gnade herausfallen kannst. Und Gott war souverän, das Los tatsächlich auf Matthias fallen zu lassen. Aber Gott war auch so souverän, später einen anderen Mann zu berufen, der noch viel mehr Einfluss hatte und viel wichtiger wurde. Und das geschah durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist das, was uns direkt im Anschluss an den Predigtext, also im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, erzählt wird. Wie Gott seine Verheißung erfüllt hat und den Heiligen Geist über die Apostel ausgegossen hat. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr das Los werfen, sondern wir können direkt mit Gott in Kontakt treten und wir können Entscheidungen, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, im Hören auf Gottes Stimme, im Hören auf den Heiligen Geist. Wir müssen das Los nicht werfen, sondern wir dürfen hinhören, was Gott uns zu sagen hat. Wir dürfen auf seinen ganz persönlichen Rat hören, nicht nur in Bezug auf Wahlen, sondern auch darüber hinaus. Zugegeben, das ist nicht immer so einfach, deshalb tendieren wir ja oft zu so einer Losmöglichkeit. Der Mensch, das wissen wir alle, ist von vielen Dingen beeinflusst, von seinen Gefühlen, von seinen Prägungen. Und nicht immer gelingt es uns, Gottes Stimme so unverfälscht wahrzunehmen. Darum ist es ja auch gut, dass es Wahlen gibt und dass es Kriterien für diese Wahlen gibt und dass wir das Recht haben, wählen gehen zu dürfen. Aber auch für das Hören auf Gottes Stimme gibt es einen wunderbaren Maßstab, nämlich die Vocatio interna und die Vocatio externa. Das sind jetzt lateinische Begriffe, aber man kann sich schon denken, worum es da geht. Es geht um die innere Berufung, die ein Mensch selber spürt, und die äußere Berufung, die durch einen anderen Menschen einem verkündet wird. Also da wird einem nochmal von außen objektiv, ohne dass man selber darauf Einfluss hat, bestätigt, ja, du hast eine Berufung zu diesem oder jenem Dienst. Und diese innere Berufung, die entsteht oder die können wir haben, wenn wir Gottes Stimme hören, zum Beispiel, wenn wir eine Erkenntnis haben beim Bibellesen oder wenn wir eine Erscheinung haben, eine bestimmte Situation, ein eindrückliches Erlebnis haben, dass Gott uns in einen bestimmten Dienst, in eine bestimmte Aufgabe ruft. Aber es ist wichtig, dass zu dieser inneren Überzeugung auch eine äußere Bestätigung dazukommt. Eben gerade, weil wir von vielen anderen Dingen auch beeinflusst sind. Es ist gut, wenn dann die Bestätigung von außen dazu kommt, dass Menschen, die völlig losgelöst und objektiv zu dir kommen, dieselbe Berufung über dir aussprechen. Und ich finde, dafür ist die Berufung oder Bekehrung von Saulus, die wir in der Schriftlesung gehört haben, ein wunderbares Beispiel. Du hast es so schön eingeleitet, Elke, vorhin. Also Saulus wäre nicht auf unserem Plan gewesen. Als überzeugter Jude und Pharisäer ist er nach Damaskus gezogen, um Christen zu verfolgen, sie gefangen zu nehmen. Und er war d'accord damit, dass Christen auch getötet wurden. Er hatte Freude an dem Tod des Stephanus, der gesteinigt wurde. Auch davon wird uns in der Apostelgeschichte berichtet. Aber dann auf dem Weg nach Damaskus sieht er plötzlich ein helles Licht, er fällt zu Boden, er hört die Stimme Jesu und er begreift, ich verfolge Jesus. Und dieser Jesus, den ich verfolge, der ist lebendig, der ist auferstanden. Das Leben von Saulus wird gehörig umgekrempelt, 3 Tage lang ist er blind, er isst nichts, er trinkt nichts. Und ich bin mir sicher, er spürte, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mein Leben ändern. Anstatt Jesus zu verfolgen, muss ich ihm dienen. Ihm muss ich meinem Leben hingeben. Und losgelöst von dieser inneren Berufung, die Saulus, den wir später dann Paulus nennen, gespürt hat, spricht Gott zu einem anderen Menschen, einem Christen in Damaskus, nämlich dem Hananias. Das haben wir vorhin nicht gehört. Und er gibt Hananias den Auftrag, zu dem Saulus hinzugehen, die Hände aufzulegen, ihn zu segnen und ihn zu salben für den Dienst, das Evangelium zu verkünden. Und zum Glück hat Hananias gehorcht. Der hatte nämlich auch genau diese inneren Widerstände und dachte, den, der uns verfolgt, mein Feind, der kann mich ja direkt gefangen nehmen, wenn ich zu ihm komme. Ich laufe da sozusagen ins offene Messer. Aber Hananias war sich sicher, dass Gottes Stimme zu ihm gesprochen hat. Und er ist Gottes Ruf gefolgt. Und dadurch hat Saulus diese Vocatio externa erhalten, die Berufung von außen. Und in seinem späteren Dienst Auch als Apostel und Missionar war er sehr fruchtbar und einflussreich. Das heißt, der zweite Punkt lautet: Der Heilige Geist beruft von innen und bestätigt von außen. Das ist Gottes Weg, auszuwählen und zu berufen. Und hier wird deutlich, dass selbst wenn wir Menschen zwei Kandidaten haben und auslosen können, dann ist es immer noch Gott allein, der entscheidet, wem er welche Aufgabe und Verantwortung zukommen lässt und ob die Frucht 30, 60 oder eben 100-fach ausfällt. Viel berühmter und einflussreicher als Matthias, der ausgelost wurde, wurde Paulus. Und viele sagen auch, Paulus ist sozusagen der 13. Apostel. Und wenn es Matthias nicht gegeben hätte, hätte sozusagen Paulus die Stellung des 12. Apostels eingenommen. Das Kriterium, das haben wir gehört in dem Predigttext, dass der 12. Apostel auch einer aus dem engeren Kreis der Jünger sein sollte, daran hat sich Gott selbst nicht gehalten. Und da komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Gottes Kriterien für eine Berufung sind oft andere als die Kriterien der Menschen. Es ist ganz klar, dass Kandidierende bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Hier bei der Auslosung des Nachfolgers von Judas war es eben die Tatsache, dass dieser mit Jesus gegangen sein musste, also gelebt haben musste zu der Zeit und mit Jesus, mit den Jüngern dabei gewesen sein sollte. Und er sollte zusätzlich bezeugen können, dass Jesus auferstanden ist. Und hier sehen wir, dass bei Paulus das eine zutrifft, er hat den auferstandenen Jesus erlebt, aber das andere, dass er von Jesu Taufe bis zur Himmelfahrt mit Jesus gegangen ist, das traf auf Paulus nicht zu. Auch für die Auswahl unserer Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchenvorstand gab es Kriterien. Wir haben uns im jetzigen Kirchenvorstand Gedanken gemacht und uns war klar, alle Kandidatinnen und Kandidaten sollen bekennende Christen und in unserer Gemeinde aktiv sein und sie sollen eine sichtbare Begabung oder Kompetenz in einem bestimmten Bereich haben. Und natürlich sind solche Kriterien gut und richtig, aber wir tun gut daran, wenn wir auch offen bleiben für das, was Gott noch vorhat mit den Menschen unserer Kirchengemeinde. Denn ganz oft hat Gott andere Kriterien als wir. Das möchte ich euch noch an einem anderen Beispiel zeigen, nämlich anhand der Erwählung von König David. Das könnt ihr im ersten Buch Samuel Kapitel 16 nachlesen. Der Prophet Samuel sollte den Nachfolger von König Saul salben und er bekam den Auftrag von Gott, zu Isai zu gehen, der mehrere Söhne hatte. Und Samuel hat wahrscheinlich, wie wir Menschen denken würden, gedacht, wahrscheinlich ist es der Älteste. Der hat am meisten Lebenserfahrung, der ist körperlich am stärksten oder am weitentwickeltsten. Der hat das meiste Wissen und ist vielleicht auch der verantwortungsbewussteste von allen. Und so lässt er sich den ältesten Sohn zeigen, aber er hört die innere Stimme Gottes, nein, den habe ich nicht erwählt. Und dann geht es so schön der Reihe nach, immer der nächstältere wird Samuel vorgeführt, aber Samuel hört immer wieder, nein, den habe ich nicht erwählt. Und dann waren alle vorgezeigt und Samuel hatte noch nicht das innere Ja bekommen zu einem dieser Söhne und er fragt den Isai, hast du noch einen Sohn? Und Isai sagt, ja, ich habe schon noch einen, aber der ist draußen auf dem Feld und der ist auch noch jung. Wir würden sagen, der ist unerfahren, der ist körperlich noch nicht so ausgereift, der hat wenig Lebenserfahrung. Aber Samuel lässt diesen Sohn, den Jüngsten, kommen, es ist David, und er spürt, er hört die Stimme Gottes, der zu ihm sagt, den habe ich erwählt, den sollst du salben zum Nachfolger von König Saul. Und Gott begründet das auch. Er sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich aber sehe das Herz an. Gott hatte David immer vor Augen und er hatte gesehen, obwohl er ganz allein auf dem Feld war und die Schafe weidete, dass David mutig ist, die Schafe zu verteidigen gegenüber wilden Tieren. Er hat gesehen, dass David treu ist, dass er treu Gott gegenüber ist, dass er ihm Loblieder singt auf seiner Harfe. Er war sehr begabt und mit seinem Herzen ganz bei Gott. Und in diesem Sinne war er weise, weil er wusste, ich werde immer Gott um Rat fragen, ich werde mich von Gottes Geist leiten lassen. Das war Gott wichtig. Und wir wissen, welch wichtiger Mensch David dann als Vorfahre von Jesus und als Meilenstein in Gottes Heilsplan gewesen ist. Das heißt, wenn ich heute diese Predigt nenne, ausgelost oder berufen, dann sollte die Antwort auf jeden Fall lauten, berufen. Berufen und bestätigt von Gott. Unabhängig von denen, die von Menschen gewählt werden und unabhängig von den Kriterien, die wir Menschen aufstellen, schreibt Gott seine Geschichte mit dir. Du musst nicht das Los werfen, um zu Entscheidungen zu kommen. Du darfst dich mit seinem Geist, mit Gottes Geist erfüllen lassen. Du darfst und sollst auf Gottes Stimme hören und seiner Berufung für dich ganz persönlich folgen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.